verachtet, verniedlicht, verdrängt. Das Kreuz als Symbol für das Christentum ist manchen Menschen, ist manchen politischen Regimen ein Dorn im Auge. Wie konnte es dazu kommen? Warum erregt das christliche Kreuz seit rund 2000 Jahren immer wieder Anstoß? Herzlich willkommen zur Sendereihe Beim Wort genommen. Diesmal steht also das Kreuz im Mittelpunkt, als Symbol für das Christentum, das manchmal seinen Stellenwert zu verlieren scheint, das manchmal aber auch heftigen Widerspruch auslöst, weil es an den Stellvertretertod Jesu Christi am Kreuz erinnert. Hören Sie dazu ein Referat von Michael Kotsch aus Bad Meinberg, das wir bei einer Veranstaltung aufgezeichnet haben. Michael Kotsch ist Dozent der Bibelschule Brake und Vorsitzender des Bibelbundes.
Das Kreuz ein nicht mehr hoffähiges Symbol. So ist der Vortrag für heute Abend überschrieben. Und ich habe vor, in sieben Gedankengängen einiges zu diesem Thema zu sagen. Vielleicht, wenn ich damit beginne, dass ich glaube, dass wir uns eigentlich keine Sorgen um das Symbol des Kreuzes machen müssen. Nun, jetzt könnte ich einmal darauf sagen, es ist ja Gottes Sache, das zu vertreten und vorzubringen und nicht unsere. Und wenn das Kreuz von Bedeutung ist, dann wird es weiterhin im Gespräch mit den Menschen sein. Das wäre eine stärker theologische Argumentationsweise. Aber ich glaube, es gibt auch eine andere, ganz praktische, vielleicht aber uns auch nicht ganz genehme. Denn das Kreuz als Symbol an sich ist nicht nur typisch christlich, sondern das Kreuz als Symbol ist ein solch einfaches Zeichen, dass es in ganz vielen Kulturen der Welt vorkommt und auch vorkam lange, bevor es von Christen als Erkennungszeichen benutzt worden ist. Und insofern ist sicherlich klar, das Kreuz wird da sein und auch da, wo Menschen sich nicht mehr um den christlichen Glauben kümmern, wo der Bedeutung des christlichen Glaubens zurückdreht. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht so sehr die Frage, ob das Kreuz ein hoffähiges Symbol ist, also ob es morgen noch weiter existieren wird, sondern die entscheidende Frage ist vielmehr, was wird die Bedeutung sein, die man dem Kreuz beimisst. Also es könnte sein, dass einfach die christliche Deutung des Kreuzes in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, das können wir tatsächlich heute schon beobachten, nicht aber unbedingt das Kreuz an sich. Wenn wir über das Kreuz im christlichen Rahmen sprechen, dann muss uns, glaube ich, bewusst sein, das Kreuz ist in erster Linie ein Symbol gewesen für Schmerzen, für Leiden, für Folterung, für Verbrechen. Das ist das, was Menschen zur Zeit des Neuen Testaments damit verbunden haben. Ich betone das hier in meinem ersten Punkt relativ deutlich, weil ich glaube, dass das auch für unsere weitere Beschäftigung mit dem Kreuz als Symbol eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich möchte deshalb auch an dieser Stelle, obwohl wahrscheinlich jedem von uns bekannt, einen Abschnitt lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, da, wo uns überliefert wird, wie Jesus hingerichtet worden ist. Ich lese dort Matthäus 27, Abvers 32. Als sie aber hinauszogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld: Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten und ein anderer zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab. Und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der befreit ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie das hörten, er ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab seinen Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ich möchte das nur einmal dabei lassen. Hier wird ja bewusst das nicht ausgemalt, wie das sonst ja in manchen Filmen der Fall ist. Ich erinnere uns da mit Mel Gibson, da wird das ganz im Detail ausgemalt, wie grausam solch eine Kreuzigung gewesen war. Das musste der Matthäus damals nicht aufschreiben, denn die Menschen, für die er primär schrieb, die wussten das aus eigener Anschauung. Denn Kreuzigungen gab es ja nicht nur bei Jesus. Die Römer hatten Kreuzigungen häufiger angewandt, später auch bei den Nachfolgern Jesu Christi, bei den ersten Christen. Aber auch beim Spartakusaufstand, der ja noch lange Zeit vorher war, wird uns erwähnt, dass ganze Straßenzüge gesäumt waren mit Kreuzen und die Menschen dort stundenlang, manche sogar tagelang dahin vegetierten und langsam starben und vor Schmerzen schrien. Das ist das Symbol des Kreuzes zur Zeit der ersten Christen. Ich möchte das deutlich betonen, weil ich glaube, nur dann können wir manches einordnen, was sich später verändert hat in der Sichtweise des Kreuzes. Das Kreuz war zur Zeit des Neuen Testaments ein anstößiges Symbol. Es war kein positives Symbol, sondern ein Symbol für Leiden, für Folter, für Verbrechen. Daran hatten die Menschen damals gedacht. Ich komme zu meinem 2. Punkt. Also erstmal, das ist der Ausgangspunkt, wenn wir historisch an das Thema herangehen. Jetzt nehme ich einmal einen großen zeitlichen Abschnitt, nämlich was entwickelte sich danach, wie wurde oder wann wurde denn das Kreuz überhaupt Symbol der Christen? Heute, wenn wir irgendwo auf der Welt Menschen fragen würden, was ist das Symbol der Christen? Ich glaube, wir würden mit weit überwältigender Mehrheit die Antwort bekommen, das Kreuz. Umso mehr wundert es uns vielleicht, dass in der frühen Christenheit das Kreuz nicht Symbol der Christen gewesen war. In den ältesten Darstellungen von christlichen Kirchen, Andachtsstätten, da finden wir den Fisch. Ist ja uns bekannt, ist ja heute auch noch benutzt von dem griechischen Ichthys, nicht? Also Jesus Christus, Retter und so weiter. Also die Abkürzungen, wenn man die Buchstaben untereinander schreibt, für einen ganzen Satz, ein Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Retter der Menschen. Es wurde in der Predigt der ersten Generation von Christen durchaus auch die Bedeutung des Todes von Jesu hervorgehoben. Allerdings ist es so, dass das Symbol des Kreuzes selten auftaucht. Wann tauchte das Kreuz auf als christliches Symbol? Im 4. Jahrhundert, nach der konstantinischen Wende. Manche haben dann schon diskutiert und unterstellt, hier hätten die Christen das Kreuz als Symbol übernommen, als Anleihe aus dem Heidentum, insbesondere dem Mithraskult, weil da ab und zu auch Kreuze vorkamen. Manche haben gesagt, das sei das Lichtkreuz des Sol Invictus und deshalb hätte man ja auch Weihnachten in den Dezember hineingelegt. Allerdings, alle diese Behauptungen entbehren einer historischen Grundlage. Es lässt sich kein wirklicher Zusammenhang herstellen zwischen Mithraskult und der Bedeutung des Kreuzes im christlichen Bereich. Ich glaube, die viel wahrscheinlichere Deutung ist, dass durch Konstantin die Kreuzigung als Todesstrafe abgeschafft worden ist. Und da, wo es nicht mehr so direkt präsent wird, die Menschen, die man gesehen hat, die am Kreuz gelitten haben und gestorben sind, dann konnte man das abstrahieren. Plötzlich war das Kreuz nicht mehr nur ein negatives Symbol, sondern es war ein Symbol, was man neu füllen konnte, was nicht mehr so festgeschrieben war in der Gesellschaft. Und so wundert es uns auch nicht, dass das Kreuz dann erst im 5., 6. Jahrhundert, in der Zeit der Völkerwanderung, dann das ganz hervorragende Symbol für alle Christen geworden ist. Also es ist dann erst eine Entwicklung, die danach kommt, nachdem man 100, 200 Jahre das Kreuz nicht mehr als Kreuzigungsmittel akut benutzt. Wir sind heute viel, viel später. Wir sind 1700 Jahre später. Wir wissen das zwar akademisch, wir haben das gelesen, aber wir haben das nicht vor Augen. Wir fühlen das nicht nach wie die Menschen, die Christen der ersten drei Jahrhunderte. Und ich glaube, hier ist ein ganz wesentlicher Unterschied, warum sie dieses Symbol nicht gewählt haben. Nicht nur, weil sie dann meinten, andere wären abgeschreckt. Ich glaube, das ist nicht nur das Einzige, sondern weil es die Christen selbst so sehr getroffen hat. Ihnen war wichtig, Jesus ist für die Sünde der Menschen gestorben. Aber wie und wo, das war nicht so sehr das Entscheidende. Deshalb hat man mehr den Jesus als den Christus, den Messias, betont. Aber nachdem das Kreuz nicht mehr diese Bedeutung im Römischen Reich gehabt hat, danach hat es dann seinen Siegeszug angetreten in christlichen Kreisen. Und das tatsächlich bis in die Gegenwart hinein, müssten wir sagen. Ja, das wäre mein zweiter Punkt. Also Veränderung der Symbolik der christlichen Kirche weg von Fisch hin zum Kreuz, parallel mit dem Zurücktreten des Kreuzes als Symbol der Folterung und des Todes. Mein dritter Punkt wäre dann die Ausbreitung des Symbols, des Kreuzessymbols bis in die jüngste Vergangenheit hinein, und zwar in fast jeden Bereich unseres Lebens. Und da müssen wir tatsächlich sagen, nachdem das Kreuz einmal akzeptiert worden ist, finden wir es heute in vielen Bereichen an Kirchen, ist uns ja klar, schon bald wird das Kreuz ein Schmucksymbol, was wir heute ja auch kennen. Viele Menschen tragen Ketten mit Kreuze, Ringe mit Kreuzsymbolen daran. Organisationen benutzen das Kreuz als Symbol, zum Teil mit bewusst christlichem Hintergrund, meinetwegen wie beim Blauen Kreuz. Beim Roten Kreuz ist das vielleicht schon nicht mehr ganz so klar, aber auch da ist ja ein Kreuz. Dann gibt es ein schwarzes Kreuz und ein weißes Kreuz, und das steht ja im Namen und auch im Symbol dieses Kreuz mit drin. Und da merken wir, zu dem Zeitpunkt, als diese Organisation sich dieses Symbol gewählt haben, da gab es eine große Popularität dieses Symbols. Deshalb haben auch viele europäische Länder in ihren Fahnen ein Kreuz enthalten, beispielsweise die Schweiz. Wobei es eine Initiative gab von atheistisch ausgerichteten Schweizer, die forderten, man solle das Kreuz aus der Schweizer Fahne herausnehmen. Na gut, jetzt die Frage, was bleibt dann übrig von der Fahne? Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und da merkte man doch, den Schweizern ist das Nationalsymbol sehr stark ans Herz gewachsen. Also da war der Protest so groß, dass die Atheistenvereinigung dahinter zurückgerudert ist und gesagt, naja, das war nur ein Vorschlag, also muss man ja nicht machen. Und also dann verbindet man das damit. Oder denken wir beispielsweise an England, also Großbritannien. Da ist gleich mehrfach das Kreuz drin, weil es eine Mischung ist aus zwei verschiedenen Kreuzen. Es gibt da Andreaskreuz und das herkömmliche Kreuz, aber in der Mitte auch ein Kreuz. Schweden, ne? Auch ein Kreuz da drunter. Also das heißt, ganz viele Länder Europas, die sich als christliche Nation verstehen, haben in ihrem Wappen bzw. in ihrer Nationalflagge ein Kreuz. Und dieses Kreuz stand ja dafür, wir wollen oder wir sind christliche Länder. Man hat das als positives Symbol aufgegriffen. Und da habe ich jetzt nur Beispiele dafür genannt. Wir finden das dann in der Dichtung, kommt das Kreuz mit drin vor. Also ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe jetzt einige davon genannt. Im direkt religiösen, im politischen, im künstlerischen, im architektonischen Bereich kommt das Kreuz vor. Und das über lange Zeit hinweg. Also ich habe gesagt, nachdem sich das Kreuz als christliches Symbol durchgesetzt hat, die Zeit der Völkerwanderung, wir sind da im 4., 5., 6. Jahrhundert, dann bis eigentlich in die Gegenwart hinein ist es ganz, ganz eng verbunden mit dem christlichen Glauben. Das war jetzt mein dritter Punkt. Mein vierter Punkt wendet sich dann an eine Entwicklung in unserer neueren Zeit. Und zwar in neuerer Zeit wird von verschiedenen Seiten aus das Kreuz kritisch betrachtet. Und jetzt meine ich nicht das Kreuz als frei interpretierbares Symbol, da habe ich ja schon gesagt, das glaube ich wird immer bestehen bleiben, sondern das Kreuz als Symbol christlicher Theologie. Das ist ein Ärgernis geworden. Vielleicht, wenn ich einmal zurückschaue, etwas geschichtlich, muss ich deutlich machen, das ist nicht erst nur eine Entwicklung der allerneuesten Zeit. Erste Kritik an dem Kreuz, allerdings aus anderen Gründen, gibt es schon bei Mohammed, also im Koran. Koran, Sure 4, Verse 157, 158, da wird dann deutlich gemacht, Mohammed glaubte nicht daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das glauben Muslime bis heute nicht. Und der Grund ist, das Kreuz, die Kreuzigung Jesu, wäre für Gott eine unverständliche Niederlage. Das ist der hauptsächliche Grund. Damals war noch etwas stärker in Erinnerung, dass es ja hier um einen Foltertod ging. Und so war die Überlegung Mohammeds, ein Prophet, der von Allah gesandt ist. Und so sah man Jesus ja. Da hätte Allah es nie zugelassen, dass er so schmählich am Kreuz sterben würde. Und die mündliche Überlieferung des Islam sagt dann, sie haben einen gekreuzigt, der ihm ähnlich war. Gott hat im letzten Moment ausgetauscht. Einige Muslime glauben, das sei dann Judas, der gleich bestraft worden wäre für seinen Verrat an Jesus. Und das hat er jetzt davon. Dann hängt er am Kreuz. Und im letzten Moment wird Jesus triumphal in den Himmel hinein entrückt. Da merken wir auch hier, das Kreuz, nicht als Symbol, aber das Kreuz als Zeichen der Niederlage, der scheinbaren Niederlage, des Leidens, des in den Dreck Tretens der Ehre Gottes, so hat man das ja verstanden, wurde abgelehnt. Und hier merken wir, auch da war schon eine Diskussion um die Bedeutung des Kreuzes in relativ früher Zeit gesehen aus unserer heutigen Perspektive. Das ist allerdings dann nicht das Einzige. In den letzten Jahren, da ist es so, dass gar nicht mal von nicht-christlicher Seite aus, sondern aus den christlichen Kirchen heraus ein Widerstand dem Kreuz gegenüber zu bemerken ist. Und wie gesagt, hier vielleicht auch nicht des Symbols. Es schraubt keiner die Kreuze von den Kirchen ab, wobei es gibt ja schon Initiativen, Sie erinnern sich daran, vor einigen Jahren dann in Bayern das Kruzifixurteil, dort die Kreuze aus den Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden herauszuholen. Also diese Initiative gibt es schon, aber innerhalb der Kirchen selbst wächst ein Unwohlsein für die Deutung des Kreuzes. Also nicht das Kreuz als Symbol, sondern die Deutung des Kreuzes. Und ich habe den Eindruck, dass das einhergegangen ist mit einer neueren, intensiveren Auseinandersetzung mit dem Leben Jesu. In den 60er, 70er, 80er Jahren, wo die Kontroverse in der Gesellschaft und der Theologie stärker darum geht, hat Jesus überhaupt gelebt? Da war der Kampf und die Auseinandersetzung mit dem Atheismus beispielsweise. Da war dann gar nicht mehr die Frage über die Einzelheiten des Lebens Jesu. Die waren dann ja irrelevant, wenn er überhaupt nicht gelebt hat, wie einige behaupteten, dann musste man auch nicht mehr weiter diskutieren. Hier hat sich aber auch innerhalb der Gesellschaft und auch in der Theologie einiges getan. In den letzten 10, 15 Jahren erforscht man viel stärker den historischen Jesus. Also da gibt es jetzt einen Bestseller oder einen der meistgelesensten Autor heute an der Universität, ist dann Gerhard Theissen, mit dem historischen Jesus. Jesus neu zu erkennen in seiner historischen Umwelt als den jüdischen Wanderprediger. Und plötzlich bekommt auch da das Kreuz eine ganz andere Symbolik. War das Kreuz in den 70er, 80er Jahren halt das Symbol für die Christen, bekommt man jetzt plötzlich wieder vor Augen, das Kreuz ist ja eigentlich ein Foltersymbol. Und das widerstrebt dem Selbstbewusstsein der Weltdeutung und Vorstellung des modernen Menschen. Und in der breiten Öffentlichkeit hat sich das entzündet durch eine Osteransprache des Bischofs Zollitsch 2009, die er dann in aller Öffentlichkeit hielt, wo er sagte, dass es nicht verpflichtend sei, für einen Christen zu glauben, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Anselm Grün in seinem Buch Erlösung 2004 erschienen hat, geschrieben, ich zitiere hier, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Also auch hier einer der meistgelesensten religiösen Autoren stößt da in selbe Horn. Aber nicht nur er, sondern da sind durchaus auch freikirchliche Theologen, die Ähnliches schreiben. Bei Steve Kelke lesen wir beispielsweise in seinem Buch The Lost Message of Jesus. Da schreibt er, Tatsache ist, dass es sich beim Kreuz nicht um eine Form des kosmischen Kindesmissbrauchs handelt. Es geht nicht um einen rachsüchtigen Vater, der seinen Sohn für ein Vergehen straft, das dieser nicht einmal begangen hat. Ein Beispiel. Also es gibt noch andere. Also um deutlich zu machen, hier dieser Widerstand nicht am Kreuz an sich, sondern an der Deutung des Kreuzes, kommt in den letzten 3, 4, 5 Jahren aus katholischem Hintergrund von einigen Vertretern, aus evangelischem Hintergrund, aber auch aus freikirchlichem Hintergrund. Das heißt, diese Auseinandersetzung, diese Infragestellung der Bedeutung des Kreuzes ist generell weit verbreitet, insbesondere aber, und das wird uns auffallen, ist diese Diskussion eine, die in Europa und Nordamerika, das heißt in sogenannten westlichen Ländern geführt wird, in anderen Ländern viel, viel weniger. Also auch, es gibt ja andere christliche Länder, Afrika beispielsweise, Südamerika, Asien oder so, ist diese Diskussion wesentlich weniger stark vorhanden als hier. Das war jetzt mein Punkt 4, also Infragestellung der Bedeutung des Kreuzes, der Interpretation des Kreuzes. Und das, was ich jetzt gerade genannt habe, was insbesondere daran kritisiert wird, das Kreuz ist eine grausame Angelegenheit. Ich sage ja, es hat man in der Theologie, in der Gesellschaft neu wieder ins Bewusstsein gerufen. Und es stimmt. Das Kreuz ist eine grausame Angelegenheit und da äußert sich ein Widerwille, eine Ablehnung dazu. Ich habe es ja gerade auch genannt, man wirft dann vor, Gott sei ja grausam. Es ist unverständlich zu vertreten, er würde Jesus Christus, seinen geliebten Sohn, opfern oder gar töten. Er stände dahinter, das sei ein grausamer Gott. Man findet dann in Aussagen darüber, Gott ist doch allmächtig, er kann doch auch einfach so Sünde vergeben, wenn es schon um Sündenvergebung geht. Warum muss er denn da überhaupt jemanden sterben lassen? Und für den modernen Menschen in unserer Gegenwart ist das ja durchaus eine berechtigte Frage. Warum ein Gott, der allmächtig ist, kann ich einfach sagen, zack, Schwamm drüber, Sünden weg. Warum muss er da erst jemanden leiden lassen? Mein fünfter Punkt wendet sich der Frage zu, woher kommt das denn eigentlich, dass man so eine Aversion gegenüber dem stellvertretenden Leiden Jesu hat? Das sind jetzt natürlich meine Thesen, die ich hier aufstelle. Es gibt ja keine Untersuchungen darüber. Eine meiner Thesen, die ich jetzt vorstellen will, wäre, ich glaube, es kommt daher, dass man lange Zeit diese eigentliche Bedeutung des Kreuzes verdrängt hat. Das Kreuz ist eher ein niedliches, nettes Liebessymbol für die christliche Kirche geworden. Und die christliche Kirche hat ihr Image insbesondere dadurch nach außen hin transportiert. Sie ist eine, die Diakonie leistet. Das ist sicherlich das, was den Menschen am meisten in Westeuropa und Nordamerika im Kopf ist. Kirche ist Diakonie, das heißt Nächstenliebe. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, dass eine ganz besonders, vielleicht eine einseitige Betonung des Kreuzes, eben, da denken wir, rotes Kreuz, nicht? Was ist denn da? Da denkt man doch an Hilfe. Ja? Oder Kreuz der Malteser, auch da denkt man an Hilfe, an Unterstützung, Nächstenliebe, an Diakonie, an solche Sachen. Und ich glaube, dass das außerordentlich betont worden ist und deshalb diese neue Konfrontation mit dem Kreuz als ursprünglichem Symbol dann eine Aversion auslöst. Das kann doch nicht sein. Also das ist doch nicht, was wir wollen. Ich glaube, das ist einer der Punkte. Ein anderer der Punkte ist der sehr weit entwickelte Individualismus und Subjektivismus. Menschen früherer Jahrhunderte waren natürlich auch Einzelindividuen und hatten das aber nie in dieser übersteigerten Weise leben können und auch nicht so empfunden. Menschen früherer Generation empfanden sich häufig stärker als Teil, als Mitglied einer Gruppe, eines Volkes, einer Nation oder sonst etwas oder eben auch einer Kirche. Wir merken das ja auch in der immer stärkeren Aufsplitterung des christlichen Lebens. Also, wo es am Anfang lange Zeit eine Kirche gab und dann es lange, lange dauerte, eine zweite entstanden ist, ist das dann fast wie eine exponentielle Kurve. Im Moment haben wir eine Explosion von Konfessionen. Kein Mensch hat da mehr einen Überblick darüber, weil halt auch jeder, der noch seine Idee hat, dann seine eigene Kirche gründet. Weil ich bin nicht bereit, mich irgendwo einordnen zu lassen oder mir irgendetwas vorschreiben zu lassen. Das werden Sie ja alle auch selbst erfahren in Gesprächen mit Menschen, die säkular oder auch christlich geprägt sind. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Konzepte und Mischungen und alles Mögliche. Ich glaube, auch das ist ein Grund, der zu einer Ablehnung dieser Interpretation des Kreuzes führt. Warum? Ja, weil im Kreuz sprechen wir von einem stellvertretenden Leiden. Das ist doch unverständlich. Ich will auch nicht bestraft werden für einen anderen. Da fährt ein anderer zu schnell auf der Autobahn und ich soll hinterher bezahlen. Ja, das geht doch nicht. Da ist ein anderer, der bestiehlt seinen Arbeitgeber und ich soll hinterher, naja, das geht ja nicht. Also das heißt, das Gerechtigkeitsempfinden der Gegenwart ist viel, viel stärker. Ich stehe als Einzelindividuum da, mit meiner Vorstellung, mit meiner Schuld, mit allem, was ich so habe. Diese Idee einer Stellvertretung, der auch ganz stark die Idee der Abhängigkeit, ich bin eben nicht mehr vollkommen selbstständig, sondern ich bin abhängig von irgendjemand anderen. Das kratzt, glaube ich, am Selbstbewusstsein des westlich orientierten Menschen, viel stärker als in anderen Kulturen. Und da habe ich den Eindruck, das ist ein weiterer Punkt, der gegen diese christliche Interpretation des Kreuzes spricht. Noch eine andere ist vielleicht auch die Einseitigkeit christlicher Verkündigung, vielleicht auch von denjenigen, die als christliche Evangelisten unterwegs gewesen sind. Denn eine Verkündigung, die sehr stark oder ausschließlich Gott als den Gott der Liebe verkündigt, als denjenigen, der uns nahe ist, der uns immer wieder sagt, wie wertvoll wir sind und wie wichtig wir sind und wie bedeutend wir sind und dass uns ja gar nichts passieren kann, wie will man dann den Menschen plötzlich einen Gott vorstellen, der eben auch zornig sein kann, der an manchen Stellen, würden wir gerade so sagen, brutal sein kann. Und ich glaube, hier ist eine Differenz aufgetreten, wenn ich es etwas überspitzt sage, wenn wir immer wieder das Bild eines Kuschelgottes vor Augen haben, dann fällt es uns schwer zu verstehen, wieso er seinen Sohn ans Kreuz schickt. Und es ist ja nicht nur so, dass es zulässt. Denken wir Jesu Gebet im Garten Gethsemane. Da ist doch, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Na gut, wir können das jetzt exegetisieren und drehen und wenden. Ich sage es mal vereinfacht so, ich habe schon den Eindruck, dass er davon ausgeht, er sieht das Leiden vor sich und er sagt, nein, das Leiden will ich nicht, wenn es irgendwie möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Also hier ist doch scheinbar irgendwo der Wille Gottes, dass sein Sohn dort am Kreuz stirbt. Und das ist für einen Menschen, der ein ganz anderes Gottesbild hat, schwer verdaulich. Und das zeigt sich nicht nur am Kreuz, das zeigt sich auch an der weitgehenden Distanz zum Alten Testament. Das heißt, das Alte Testament ist für viele Christen heute nicht mehr greifbar. Das ist irgendwie so fremd. Viele würden es lieber aus der Bibel herausstreichen, weil im Alten Testament vielleicht noch stärker als im Neuen auch ein Gott auftritt, der eben nicht fünfe gerade sein lässt, der manchmal sogar Menschen leiden lässt, die aus unserem Empfinden vielleicht gar nichts Böses getan haben. Denken wir, als die Eroberung des Landes Israel ist, wir wissen ja, nicht, der Mauer von Jericho fällt und dann ist der Achan, der versteckt ein paar Sachen, die er nicht hätte nehmen sollen. Und wer wird bestraft? Achan? Ja, auch. Das ganze Volk. Sehr komisch. Das ist ja seltsam so, nicht? Und das ist heute schwierig vermittelbar, schwierig verständlich, aber es ist ja ein Teil, ich betone jetzt ein Teil, ich will nicht jetzt das Gegenteil nur benennen, aber das ist ein Teil dessen, wie uns Gott in der Bibel vorgestellt wird. Der Gott der Bibel ist eben nicht nur ein Gott, der streichelt und lieb und nett ist, er ist immer auch ein Gott gewesen, der es ernst nimmt. Denken wir an die Gerichte, wo er ohne mit der Wimper zu zucken oder vielleicht ja schon mit der Wimper zu zucken, wahrscheinlich auch zu weinen, ne? Jesus weint ja auch über Jerusalem, aber sagt dann trotzdem, diese Stadt wird untergehen. Gott weint auch über Israel und trotzdem schickt er es ins Exil nach Babylon, wo sie leiden müssen und weinen, nicht, an den Flüssen von Babylon. Es ist eben auch dieser Gott Und hier ist meine Frage, es gehört ja immer noch zu Punkt 5, ist das vielleicht auch eine Ursache dieser Aversion, dieses Problems von Christen? Und wir merken ja, dieser Widerstand kommt ganz stark auch aus christlichen Kreisen. Vielleicht ist das mit eine Ursache, diese Aversion gegen die Interpretation des Kreuzes als stellvertretendes Leiden Jesu, die starke, vielleicht übermäßige Betonung dieser aus unserer Sicht positiven Eigenschaften Gottes. Ich betone aus unserer Sicht, weil es hier schon wieder eine Wertung. Also ist der Gott, der gerecht ist oder der Gericht übt oder straft, ist das der Böse? Biblisch nicht. Und hier merken wir, da ist durchaus ein Inhalt christlicher Theologie, der ist widerständig gegenüber dem Lebensgefühl, dem modernen Lebensgefühl westlicher Länder. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und sicherlich ein Bestreben geht dahin, dieses Ärgernis umzuinterpretieren, wegfallen zu lassen. Und das waren jetzt ein paar Spekulationen darüber. Ich betone Spekulationen, weil es ja keine hundertprozentig sicheren Erkenntnisse gibt. In Punkt 5 Spekulationen darüber, woher kommt plötzlich diese Ablehnung des stellvertretenden Opfertodes Jesu als Interpretationsmuster des Kreuzes. Mein Punkt 6 ist dann, die Bibel nach meiner Auffassung betont dabei durchaus etwas anderes. Ich habe den Eindruck, dass wir in der Bibel einige Aussagen finden, wo deutlich wird, dass, dass dieser Opfergedanke urchristliche Theologie ist. Beispielsweise die häufig beim Abendmahl gelesenen Einsetzungsworte Jesu aus Matthäus 26. Da heißt es doch, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Also das ist ja ein eindeutiger Bezug auf den Tod Jesu am Kreuz. Da wird gesagt, das Blut, sein Blut, sagt Jesus, wird vergossen werden zur Vergebung der Sünde. Da wird jetzt also relativ deutlich, Sündenvergebung braucht Blutvergießen. Eine Interpretation, die hier von Jesus selbst kommt. Wir haben dann auch beispielsweise eine aus dem Römer 3. Da beschäftigt sich Paulus ja mit der Bedeutung des Todes Jesu. Und ich zitiere aus Römer 3. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünde vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und so weiter und so weiter. Hier deutlich gemacht, das heißt, Jesus, um den geht es hier, wird hingestellt als Sühne. Sühne in seinem Blut zum Erweis der Gerechtigkeit, indem er Sünden vergibt. Also hier, auch in der Theologie, die Paulus entwirft, ist es, das Blut Jesu ist notwendig zum Erweis der Gerechtigkeit, schreibt er hier, und zur Vergebung der Sünde. Dass das auch schon in urchristlicher Zeit so gesehen worden ist, oder in frühchristlicher Zeit müsste ich jetzt sagen, urchristliche wäre ja die Zeit des Neuen Testaments, in frühchristlicher Zeit zeigt ein Zitat von Athanasius von Alexandrien aus dem dritten, Anfang des vierten Jahrhunderts. Er schreibt dann in einem Brief an Marcellinus, denn er, Jesus Christus, starb nicht, weil er selbst schuldig war, sondern er litt stellvertretend für uns und übertrug den Zorn, den Gott aufgrund unserer Übertretungen wider uns hatte, auf seine eigene Person. Deshalb heißt es bei Jesaja, er lud unsere Schwachheit auf sich. Das wird dann noch ein bisschen weiter erläutert, aber auch hier in der Theologie der Kirche, die zu diesem Zeitpunkt ja das Kreuz noch nicht als Symbol hatte, aber die eindeutig betont, dass dieser Gedanke des stellvertretenden Todes Jesu, des Zornes Gottes auf den Sünder und die Sünde, dass die neutralisiert wird, aufgehoben wird oder seine Erfüllung findet in dem Tod Jesu am Kreuz. Und ich habe jetzt bewusst hier auch den Athanasius noch einmal genannt, um klarzumachen, das eigentliche Ärgernis ist, glaube ich, nicht das Kreuz als Symbol an sich, sondern die Interpretation dieses Kreuzessymbols. Es gibt da neue Interpretationen. Da wird gesagt, eben das Kreuz ist jetzt nur noch ein oder nur oder umgedeutet ein Symbol der Liebe. Das kann man so machen. Aber damit geht dieses Ärgernis, was die Christen von frühester Zeit an empfunden haben, deshalb bewusst auch dieses Symbol erstmal nicht gewählt haben, das geht dann verloren. Und ich glaube, dieses Ärgernis ist ein urchristliche, eine nicht von der Botschaft des christlichen Glaubens zu trennende Interpretation. Und ich glaube auch eine, die ärgern soll, die herausfordern soll, die zum Nachdenken bringen soll. Gott ist eben gerade der ganz andere, der nicht reagiert, wie wir als Menschen reagieren. Deshalb mein siebter und letzter Punkt wäre, was sind denn dann die Konsequenzen, die wir daraus ziehen können, also aus dieser Umdeutung, der veränderten Bedeutung, die das Kreuz in unserer Umgebung bekommt. Nun, bei der Erklärung fällt es uns natürlich nicht ganz einfach, was da mit dem Kreuz eigentlich gemeint ist. Wir müssen sicherlich den manchen Missverständnissen vorbeugen, beispielsweise, dass das Kreuz ein Ausdruck der Ohnmacht Gottes sei. Also sozusagen, naja, ist halt, Gott konnte nichts dagegen eigentlich. Also Jesus, es gibt ja auch Aussagen, Jesus sei gescheitert am Kreuz. Nicht? Es waren halt die Römer. Jesus, Gott wollte das ja nicht. Das wäre ja der ohnmächtige Gott, der halt nicht eingreifen kann. Es passierte halt so. Ja, aber das wäre Missverständnis. Missverständnis wäre auch der Gott, der einen nur aus Hass besteht und aus Hass den Menschen gegenüber jetzt irgendein blutiges Opfer fordert. Das wäre, glaube ich, auch ein Missverständnis. Oder wie ich ja vorhin von jenem baptistischen Theologen zitiert habe, der sagt, das ist eine Form des Kindesmissbrauchs. Ja, wobei wir hier sagen müssen, naja, also Jesus war 33, das ist sicherlich auch nicht mehr Kindesmissbrauch, ist vor allem im sexuellen Bereich ein geprägter Begriff. Aber hier merkt man, da werden Begriffe emotionalisiert gebraucht. Das ist ja eigentlich auf einer ganz anderen Ebene. Aber damit werden Stimmungen geschürt. Aber manche Leute interpretieren das so, und hier müsste man wieder zur Versachlichung beitragen. Also holen wir mal runter, was eigentlich geschieht, was geschieht da. Ich habe ja gesagt, Jesus im Garten Gethsemane, er gibt sogar noch ein Einverständnis daran. Ja, ich bin bereit, dass wir auch betonen, Jesus geht nicht nur gezwungenermaßen ans Kreuz, sondern es ist seine eigene Entscheidung, dass er das tut. Also da sind einige Punkte, die man vielleicht erklären muss, Missverständnisse entkräften muss und dann versuchen zu erklären, was ist damit gemeint. Wenn wir in der Bibel lesen, dann sieht es wirklich so aus, als ob der Tod Jesu eine Notwendigkeit ist. Als ob das geschehen musste. Nicht nur, dass es ein zufälliges Ende war. Und ich glaube, das, was wir uns auch manchmal neu eingestehen müssen und vielleicht auch unseren Zuhörern eingestehen müssen, ist, wir haben Gottes Denken nicht in der Hand. Was bilden wir uns ein, die Motive und Gesetzmäßigkeiten des Denkens Gottes verstehen oder erklären zu können? Zu allen Zeiten war die christliche Botschaft ein Ärgernis. Gott passt nicht zu jeder Lebensvorstellung. Aber das ist ja auch gerade eine Absicht, die er hat. Er will ja aufrütteln, er will herausfordern, er will verändern. Er will jetzt nicht das Bestehende einfach dort bestehen lassen. Ja, da ist ein revolutionärer Akt dahinter. Und vielleicht liegt er gerade darin, dass diese Andersartigkeit ist. Ja, Gott straft eben auch. Gott fordert auch Opfer. Und das tut er ja im Alten Testament. Und lesen wir den Hebräerbrief, da steht das ganze Alte Testament, die Opfer sind ein Vorbild, ein Schatten für das Opfer Jesu. Da wird ja diese Verbindung ganz deutlich gemacht. Die können wir ja nicht einfach ignorieren, ohne wesentliche Teile der christlichen Botschaft zu vergessen. Aber vielleicht mehr deutlich zu machen für uns und für unseren Gesprächspartner, Gott ist der ganz andere. Gott ist einer, den wir nicht in Schemen fassen können. Deshalb können wir auch ganz schlecht die Gerechtigkeit Gottes beurteilen. Dahinter steckt ja der Gedanke, Gott, du bist ungerecht, dass du deinen Sohn dort sterben lässt. Ja, nach welcher Definition von Gerechtigkeit denn? Ja, nach der, die wir in Deutschland im 21. Jahrhundert haben. Nein, hier geht es eher darum, Gott stellt seine Gerechtigkeit unseren Gerechtigkeitsempfindungen gegenüber. Aber wir müssen auch bereit sein, vielleicht unsere Gerechtigkeitsempfindungen zu relativieren. Wenn wir immer nur versuchen, die biblische Botschaft unseren Welt mit unseren Gerechtigkeitsempfindungen anzupassen, wird sie ihre Kraft und ihre Veränderungsdynamik verlieren. Das ist mein letzter, siebter Punkt gewesen. Also welche Folgerungen ziehen wir daraus? Ich fasse nur kurz zusammen. Zu Anfang habe ich deutlich gemacht, das Symbol des Kreuzes ist uralt. Es gab es schon immer und es wird es auch immer geben. Das Kreuz wird nicht untergehen. Aber die Interpretation des Kreuzes wird sich wandeln. Das Kreuz, Punkt 2, ist erst relativ spät christliches Symbol geworden, weil man es ursprünglich als Foltersymbol vor Augen hatte. Man hatte zwar den Opfertod Jesu betont, ich habe von Athanasius gelesen, aber das so als öffentliches Aushängesymbol zu nehmen, scheute man sich. Erst als das Kreuz, die Kreuzigung offiziell verboten war, dann wurde es zu dem christlichen Symbol, wie wir es heute kennen. Punkt 3. Dann hatte das Kreuz eine Beliebtheitsskala, wie wahrscheinlich kein anderes Symbol weltweit. Es wurde in der Architektur, Schmuck, Kunst und so weiter, aber natürlich auch im religiösen Bereich benutzt. Vierter Punkt. Eine Bestreitung der Interpretation des Kreuzes gab es bei den Muslimen, gibt es in den letzten 3, 4, 5 Jahren von katholischer, evangelischer und freikirchlicher Seite aus. Es ist insbesondere das Ärgernis an der Grausamkeit des Kreuzes, die man neu entdeckt hat. Fünftens, die Ursache dieser Kritik liegt nach meinen Beurteilungen in einer einseitig positiven Aufladung, also positiv emotional von Liebe, Freundlichkeit, von Gott und dem Kreuz. Eine Sache. Andererseits dem Selbstbewusstsein des modernen Menschen in seiner Subjektivität und Individualität, wie in der Ablehnung des Zornes Gottes, der Gerechtigkeit Gottes und solchen Punkten. Sechstens, in der Bibel finden wir andere Aussagen. Ich habe es bei Jesus gelesen, bei Paulus gelesen. Da wird das Kreuz, auch das Ärgernis des Kreuzes, ganz stark betont. Und das stellvertretende Leiden Jesu am Kreuz betont, sowohl bei Paulus als auch bei Jesus. Siebtens, was machen wir aufgrund dieses Befundes? Ich würde dafür raten, nicht das Ärgernis des Kreuzes aufzugeben, aber es zu transportieren, zu erklären, Missverständnisse auszuräumen. Und ich bin davon überzeugt, wenn es der Weg ist, den Gott gewählt hat, der seiner Gerechtigkeit entspricht, vielleicht nicht der, wie ich sie empfinde, dann wird er dadurch auch Menschen erreichen. Vielleicht auch gerade dadurch, weil sie in Frage gestellt werden in ihrer Lebenskonzeption und ihrer Überlegung von Gott, Gerechtigkeit, Schuld, Jenseits.
Das Kreuz, ein nicht mehr hoffähiges Symbol? Fragezeichen. Unter diesem Titel hörten Sie ein Referat von Michael Kotsch aus Bad Meinberg, das wir bei einer Veranstaltung aufgezeichnet haben. Michael Kotsch ist Dozent an der Bibelschule Brake und Vorsitzender des Bibelbundes.